Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
Zugvögel sammeln sich im Herbst, um in wärmeren Gefilden zu überwintern, und sie kommen im Frühling wieder, um hier den Sommer zu verbringen. Seit langem beschäftigen die weiten Flugwanderungen der Vögel die Forscher. Wie machen die das? Wie finden sie immer wieder den Weg in ihre Überwinterungsorte und zurück?
Es ist Mitte Januar. Vogelrufe erschallen, gebettet in das Rauschen des Windes und der nahen Autobahn. Der Blick geht zum grauen, vernieselten Himmel. Einige große, weiße Vögel ziehen vorüber, entfernen sich, bis sie im Dunst des frühen Morgens verschwinden.
Ach schön, die habe ich tatsächlich dieses Jahr noch nicht gesehen gehabt, die Singschwäne. Meine kleine Truppe, so 6, 7 Vögel.
Die junge Biologin Lisa Hörig führt durch ihr Reich. Flaches Land mit Feldern und Wasser, etwas nördlich von Berlin, am Dorfrand von Linum. In dem auch als Storchendorf bekannten Ort leitet sie die Storchenschmiede, ein Bildungszentrum des Naturschutzbundes Deutschland. Im Sommer gibt es hier Störche, im Winter allerlei Durchzügler und Wintergäste.
Die Singschwäne brüten ganz viel weiter nördlich. Also die haben so ihr Hauptbrutgebiet in der sibirischen Tundra und kommen hierher, um zu überwintern. Also für die ist das hier dann so noch kuschelig warm. Und zum Beispiel im unteren Odertal sind die auch ganz viel im Winter. Also da kann man die ganz toll beobachten. Und hier kommen auch immer mal wieder Trupps durch.
Dieses Gebiet nahe der Bundeshauptstadt ist ein Vogelparadies. Fischteiche, Wasserläufe und Bewässerungsanlagen schaffen vielfältige ökologische Nischen. Deshalb befindet sich hier ein wichtiger Rastplatz für Gänse, Kraniche, Kiebitze und andere Zugvögel auf ihren langen Wanderungen in ferne Länder. Und manche, wie die Singschwäne, überwintern gerade hier, weil sie finden, was sie benötigen: Teiche und ergiebige Futterplätze.
Zugvögel legen oft sehr weite Wege zurück. Die allerwenigsten bewältigen diese Distanzen im Dauerflug. Viele Arten suchen unterwegs Rastplätze auf, oft immer dieselben. Sie benötigen diese Ruheorte nicht nur zum Verschnaufen, sondern vor allem, um zu fressen und neue Energie für die beschwerliche Weiterreise zu tanken.
Die Gegend um Linum ist besonders berühmt für die Scharen von Kranichen, die dort im Herbst und im Frühjahr rasten. Ihre Zahl hat sich in den Jahren seit der Wende verzehnfacht. An einem Tag im September 2014 wurden hier über 100.000 Tiere gezählt. Normalerweise sind es um die 80.000. Dass es so viele wurden, liegt ausgerechnet an der intensiven Landwirtschaft, weiß Lisa Hörig.
Also das, was hier geerntet wird, ist hauptsächlich Silomais. Also das heißt, der wird in der ganzen Pflanze geerntet, geschreddert und dann fermentiert und wird sowohl für Biogasanlagen als eben auch für Viehfutter verwendet. Und da fällt schon unheimlich viel bei ab. Und das ist auf jeden Fall mehr als genug für die Kraniche, um sich davon zu ernähren.
Das Phänomen des Vogelzugs war schon in der griechischen und römischen Antike bekannt. So wusste im 4. Jahrhundert vor Christus der Philosoph Aristoteles, dass Kraniche wandern. Und er hatte sogar eine recht genaue Vorstellung davon, wo sie brüteten und wo sie den Winter verbrachten. Vom Ende der Welt kämen sie, schreibt er, nämlich aus der zentralasiatischen Steppe, aus dem Land der Skythen. Den Winter verbrächten sie in der Gegend der Nilquelle.
Damit lag er, zumindest was die Griechenland passierenden Kraniche betraf, ziemlich richtig. Die Zeit der wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse über den Vogelzug war aber noch längst nicht angebrochen. Die kam endgültig mit dem Zeitalter der Vogelberingung.
1903 begann man in den USA und auf der ostpreußischen Vogelwarte Rossitten auf der Kurischen Nehrung mit der systematischen Vogelberingung. 1909 kam die Vogelwarte auf der Insel Helgoland dazu. Damit war eins der weltweit größten Citizen Science Projekte aus der Taufe gehoben. Seitdem beobachten zigtausende Beringer und Vogelfreunde weltweit die Wanderungsbewegungen der Zugvögel und tragen zu neuen Erkenntnissen bei. Die Beringung bringt Aufschluss darüber, wo ein Vogel beringt wurde und welche Entfernung er zurücklegte. Natürlich nur, wenn es zum jeweiligen Vogel zwei Daten gibt: das der Beringung und das des Wiederfundes, meistens des toten Vogels. 1931 wurden diese Erkenntnisse erstmals in einem Vogelzugatlas für Deutschland zusammengefasst.
Der neueste Atlas des Vogelzugs datiert von 2014. In diesem Standardwerk wurden sämtliche Daten der drei deutschen Beringungszentralen zusammengetragen: Hiddensee, Helgoland und Radolfzell. Das Titelbild zieren Storch und Rauchschwalbe.
Das sind zwei Tiere, wo wahrscheinlich mindestens die Hälfte der Bevölkerung sofort sagen würde, das sind Zugvögel. Das ist die Rauchschwalbe, also man sieht schon, es gibt Funde in Afrika.
Der Biologe Dr. Wolfgang Fiedler hat das Werk mit herausgegeben. Er ist Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell am Bodensee. Dort gehört er zur Forschungsgruppe Tierwanderungen.
Denn nicht nur Vögel begeben sich auf Wanderschaft, sondern auch Tiere wie Blauwale, Lachse, Rothirsche, Admiralsfalter und sogar Schwebfliegen, wie das Max-Planck-Institut herausgefunden hat. Auch Menschen wandern, nicht nur zum Vergnügen. Immer noch ziehen Saisonarbeiter innerhalb Europas zu Baustellen oder Spargelfeldern. Tiere wandern zu Orten, an denen sie Futter finden oder zu Brut- und Laichplätzen. Menschen wandern auf der Suche nach Arbeit, also letztlich auch, um zu essen.
Bei uns erfüllt das Wandern und Reisen darüber hinaus eine tiefe Sehnsucht nach Veränderung, Abenteuer und Ungebundenheit. Diese Sehnsucht treibt auch Selma Lagerlöfs Romanfigur Nils Holgersson, der einen Sommer lang mit den Wildgänsen nach Lappland ziehen darf.
Nils Holgersson fliegt mit den Gänsen davon.
Menschen orientieren sich mit Ortskenntnis, Landkarten, Kompass und anderen technischen Hilfsmitteln. Aber wie machen das eigentlich die Tiere? Gerade auf diese Frage sucht die Forschung seit Jahrhunderten nach Antworten.
Eine findet Nils Holgersson, nachdem er das erste Mal auf dem Rücken des Gänserichs Martin in die Lüfte aufgestiegen ist und es endlich wagt, aus der Vogelperspektive hinab in die Tiefe zu blicken. Was ist denn das da unten für ein gewürfeltes Tuch? Fragt er.
Die Wildgänse um ihn her riefen sogleich:
Äcker und Wiesen! Äcker und Wiesen!
Da begriff der Junge, dass das große gewürfelte Tuch, über das er hinflog, der Erdboden von Schonen war.
Vögel orientieren sich am Relief der Landschaft, an Wegmarken, die sie wiedererkennen. Von oben haben sie ja einen guten Überblick. Zugvögel oder auch Brieftauben folgen aus der Luft Flussläufen, Gebirgsketten, Uferlinien und auch menschengemachten Strukturen, berichtet Wolfgang Fiedler.
Beispielsweise, was ich da immer ganz faszinierend finde, von einer Studie in der Gegend von Rom, wo man ganz genau sieht, dass die meisten Tauben erst einmal der Autobahn folgen, weil sie wissen, die geht in die Richtung, wo sie auch hinwollen. Das ist eine eindeutige Landmarkenmarkierung.
Aber woher wissen die Vögel, wo genau es lang geht? Gänse und Kraniche setzen auf Geografieunterricht, erklärt Lisa Hörig.
Die Altvögel zeigen den Jungvögeln den Weg. Kraniche orientieren sich auch sehr stark an so Landschaftsmerkmalen. Und das wird eben auch von Altvögeln zu Jungvögeln weitergegeben und gelehrt.
Doch längst nicht alle Jungvögel gehen in Begleitung ihrer Eltern auf Wanderschaft. Es muss also noch andere Hilfsmittel geben, die ihnen den Weg weisen. Sonne und Sterne geben auf jeden Fall Anhaltspunkte. Außerdem, das kann man auch vom Boden aus hören, verständigen und orientieren sich Zugvögel auf ihrer Reise mit Zwitschern, Schnattern und Rufen.
Und was dann noch dazu kommt, wo wir auch erst seit wenigen Jahren Einblicke kriegen, das ist, dass nicht nur die Verständigung zwischen Individuen derselben Art stattfindet, sondern offensichtlich auch andere Arten genutzt werden können. Also viele Vogelarten haben vor allem nachts so ganz spezielle Rufe, Zugrufe, von denen wir ziemlich sicher sind, dass andere Vogelarten die auch interpretieren können und zum Beispiel mitkriegen, hier fliegen die ganze Zeit Drosseln nach Südwesten und dann als Heckenbraunelle oder so hänge ich mich da an diesen nächtlichen Strom der Zugvögel. Da wissen wir noch fast nichts drüber, aber ich vermute mal, dass da auch noch sehr, sehr viele Informationen für die Zugvögel, vor allem für die Jungen, drinstecken in diesen Verhalten von anderen Arten, die was Ähnliches machen.
Vögel fliegen also tendenziell in die Richtung, in die andere auch fliegen. Am Himmel gibt es regelrechte Vogelstraßen, ähnlich wie beim Urlaubsverkehr, wenn alle gen Süden streben, meint Wolfgang Fiedler. Zu diesen Orientierungshilfen kommt ein weiterer Sinn hinzu.
Der Magnetsinn. Dass Vögel und auch andere Tiere wie Haie oder Bienen über einen solchen Magnetsinn, eine Art inneren Kompass, verfügen, weiß man bereits seit längerem. Aber wie genau funktioniert dieser Sinn im Organismus der Vögel? Und wo ist er lokalisiert?
Mittlerweile geht man davon aus, dass die magnetsensitiven Moleküle im Auge liegen und dass die darüber eben das Magnetfeld wahrnehmen. So ganz genau, wie das dann aussieht, weiß man nicht. Es gibt so ein paar Vorstellungen, dass sie tatsächlich vielleicht das Magnetfeld sehen, aber das ist noch Gegenstand der Forschung. Also dieser Sinn ist sozusagen da, aber der muss erstmal eingenordet werden. Also die müssen erstmal als Jungvögel lernen anhand von Sonnenverlauf und so weiter, wo dieser Kompass nach Norden oder Süden zeigt. Also der wird sozusagen kalibriert bei den Vögeln.
Steht der Vogelzug bevor, zeigen Vögel ein Verhalten, das Zugunruhe genannt wird. Der Drang aufzubrechen ist angeboren. Interessanterweise bewegen sich auch im Käfig gehaltene Vögel in die Richtung, in die sie gerne losfliegen würden, auch wenn sie weder Sonne noch Sterne sehen können. Es liegt also nahe, dieses Verhalten unter anderem einem speziellen Sinn zuzuschreiben, der sich am Magnetfeld der Erde orientiert. Weitere Versuche mit Rotkehlchen in einem künstlich erzeugten Magnetfeld haben gezeigt, dass dieser Sinn nur dann funktioniert, wenn die Versuchsvögel Licht einer bestimmten Wellenlänge ausgesetzt sind.
Inzwischen hat man im Auge der Vögel ein Protein, ein sogenanntes Kryptochrom, isoliert, das unter Lichteinstrahlung chemisch auf ein magnetisches Feld reagiert. Aber auch im Schnabel der Vögel befinden sich magnetsensitive Partikel, winzige Körnchen des Minerals Magnetit. Dieses Mineral gibt es sogar in Bakterien, die sich ebenfalls am Erdmagnetfeld ausrichten. Es wird vermutet, dass diese beiden Magnetsinne zusammenwirken und dem Vogel zu einer Art innerer magnetischer Landkarte verhelfen.
Mit Wolfgang Fiedler unterwegs in Böhringen bei Radolfzell. Böhringen ist das Storchendorf am Bodensee. Rund 30 Horste gibt es hier, auf Bäumen und Hausdächern. Wolfgang Fiedler ist auf der Suche nach Soso. Es ist Mitte März.
Die ist seit Sonntag um 15 Uhr ungefähr hier.
Im Horst auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses befinden sich zwei Störche. Einer liegt, einer steht. Wolfgang Fiedler hält eine verzweigte Antenne und einen grauen Kasten in den Händen. Er will das Datenpaket auslesen, denn Soso ist eine Senderstörchin.
Man sieht den Sender praktisch gar nicht. Wenn man ein Fernglas hätte, könnte man vielleicht die ganz kleine Antenne hinten aus dem Gefieder schauen sehen. Aber ansonsten fällt das gar nicht auf.
Seit den frühen 90er Jahren beobachtet man in Deutschland Störche mittels der sogenannten Telemetrie. 1993 wurde Prinzesschen, eine Störchin aus dem sachsen-anhaltinischen Dorf Lohburg, mit einem Rucksack ausgestattet, in dem sich ein Sender befand. Im Lauf der Jahre wurde er einige Male ausgetauscht, um mit der Entwicklung der Technik Schritt zu halten. Die Sender wurden immer kleiner und leichter, kommunizieren mittlerweile über Satelliten und das Mobilfunknetz. 12 Jahre lang lieferte Prinzesschen der Wissenschaft wertvolle Erkenntnisse und brachte es so zu einem Dokumentarfilm, einem Buch, einer Briefmarke und einem Eintrag bei Wikipedia.
Die Störchin Soso am Bodensee trägt einen hochmodernen kleinen Sender, der 55 Gramm wiegt und mit einer Solarzelle zur Stromversorgung ausgestattet ist. Aber ist sie überhaupt in der Nähe des Empfangsgerätes?
Oh doch, da ist sie. Das ist sie. Das war jetzt praktisch das Datenpaket, was der Sender in den letzten vielleicht 24 Stunden gesammelt hat. Das ist jetzt übertragen auf dieses Handgerät hier und von da speise ich es dann in den Computer ein.
In seinem Büro öffnet Wolfgang Fiedler ein Internetportal, das sich MoveBank nennt. Dorthin laden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt die Daten ihrer besenderten Forschungsobjekte hoch. Auch Störchin Soso ist hier verewigt. 330.000 Datenpunkte repräsentieren ihr ganzes bisheriges Leben. Die Punkte zeigen Orte, an denen sie sich aufgehalten hat. Aber ihr Chip speichert nicht nur GPS-Daten.
Es gibt aber auch noch Daten, die wir noch nicht auf der Karte darstellen können, über die Bewegung des Senders, wo wir dann sehen können, da ist er geflogen oder da hat er geruht oder war im Segelflug unterwegs. Die Daten können wir dann praktisch jedem Punkt noch zuordnen und auf die Weise Verhaltensweisen abschätzen.
Auf der Karte sieht man, dass Soso 2013 in ihrem ersten Herbst bis nach Marokko geflogen ist und in ihrem zweiten Jahr einen Rundflug über Spanien und Frankreich angetreten hat, sogar mit einer Stippvisite in ihrem Geburtsort. Es sei nicht ungewöhnlich, dass Jungstörche eine solche Rundreise antreten, bevor sie sich niederlassen, meint Fiedler. Dann flog Susu wieder zurück nach Spanien.
Da gibt es zwei Lieblingsplätze hier. Das ist einmal ein Ruheplatz an einem Fluss, der sehr attraktiv ist, wo die so in toten Bäumen übernachten, zu Hunderten. Und der Müllplatz von Lerida. Wenn wir noch weiter reingehen, dann kommt der sehr deutlich raus, weil der Vogel da im Winter wahrscheinlich jeden Tag einmal hinfliegt. Und das tun tausende anderer Störche auch, plus Rotmelane, plus Geier, verschiedene kleine Reiherarten, Seidenreiher, Möwen.
Offene Mülldeponien in Spanien bieten diesen Vogelarten ein wahres Schlaraffenland aus Speiseresten. Störche sind sogenannte Nahrungsopportunisten und nehmen dieses Angebot gerne an. Die Störchin Susu ist kein Einzelfall. Wolfgang Fiedler hat mit seiner Forschungsgruppe in einer Langzeitbeobachtung an Senderstörchen festgestellt, dass immer weniger Störche, die auf der Westroute ziehen, den Weg nach Afrika auf sich nehmen.
Innerhalb weniger Jahrzehnte haben Störche offenbar die Entscheidung getroffen, ihre Zugroute zu verändern und sich so den neuen Nahrungsquellen angepasst. So haben gerade junge Störche bessere Überlebenschancen, weil sie weniger weit fliegen müssen.
Die Population der westziehenden Störche hat seitdem in Deutschland stark zugenommen. Durch Deutschland verläuft eine sogenannte Zugscheide, übrigens mitten durch Bayern. Westlich davon geborene Störche ziehen traditionell über Gibraltar nach Westafrika. Östlich der Zugscheide geborene Störche ziehen über den Bosporus nach Ostafrika.
Diese Zugscheide verschiebt sich. Das hat auch Lisa Hörig in Linum bei Berlin beobachtet.
Die Westzieher drücken immer weiter hier rüber Richtung Osten, eben weil viele der Vögel mittlerweile auch in Spanien überwintern. Dadurch sind die Zugwege eben viel kleiner, weil die westliche Population sich auch gerade durch diese Nahrungsangebote auf den Mülldeponien stärker vermehrt als die östliche Population. Zum Beispiel auf unserem Horst hatten wir ein Männchen, was in Spanien gesichtet wurde, also was offensichtlich Westzieher ist.
Störche sind also wie andere Großvögel auch in ihrem Verhalten flexibel und reagieren auf veränderte Umweltbedingungen. Kleinere Zugvögel wie Schwalben oder Nachtigallen, die besonders weite Zugwege haben, sind weniger anpassungsfähig, erläutert Wolfgang Fiedler.
Und gerade in Zeiten von Klimawandel und großer Änderung in der Landnutzung und so, also wo sich das Umfeld der Vögel ständig ändert, da ist natürlich besonders spannend zu gucken, welche Arten sind denn flexibel und entwickeln schnell irgendwas Neues und welche können nur eine Strategie. Wer reagiert zum Beispiel mit seiner Ankunftszeit im Frühjahr am besten auf den Klimawandel, auf die immer früher eintretende Frühjahre? Dann reagieren Arten, die nicht so weit ziehen, die reagieren sehr intensiv. Und die Arten, die weit wegziehen, bei denen sind die Reaktionen ganz schwach. Kuckuck ist auch so einer, der ganz schwach reagiert.
Der Kuckuck ist ein besonders spannender Vogel. Nicht nur was seinen bekannten Trick betrifft, seine Eier in fremde Nester zu legen. Der Kuckuck befindet sich nur die kürzeste Zeit des Jahres in seinem Brutgebiet, in dem er brüten lässt, also auch auf unseren Wiesen und in unseren Wäldern. Was aber macht er in der Zeit, wenn er nicht bei uns ist? Der Atlas des Vogelzugs gibt darüber kaum Auskunft. Nach 1945 wurden in Deutschland 5019 Kuckucke beringt. Nur 0,8% dieser Ringe wurden überhaupt wiedergefunden. Kein einziger außerhalb Europas.
2013 startete der Bayerische Landesbund für Vogelschutz ein Kuckuck-Besenderungsprojekt. Inzwischen waren die Sender, die Standort und Körpertemperatur des Vogels übertragen, so klein und leicht geworden, dass man sie auch diesem Vogel auf den Rücken schnallen konnte.
Die Süddeutsche Zeitung sponserte einen dieser Sendervögel, taufte ihn nach einer Leserbefragung Captain Cook und führte ein Jahr lang Captain Cooks Tagebuch. Ende Juli überquerte der Vogel von einem Badeort an der Adria aus in einem Rutsch Mittelmeer und Sahara und landete im Sudan. Ende Oktober meldete die SZ, endlich habe der Vogel sein Winterquartier im Kongo erreicht. Genauso wie die anderen bayerischen Senderkuckucke, die die Reise überlebt hatten.
Die Studie ergab, dass europäische Kuckucke sehr individuelle Zugrouten wählen, häufig Umwege machen und da Rast einlegen, wo es ihnen gerade gefällt und wo es genug Nahrung in Form von Insekten gibt. Im Spätherbst fliegen sie alle nach Zentralafrika bis hinunter nach Angola. Was die Zeit ihrer Rückreise betrifft, sind Kuckucke in der Tat wenig flexibel.
Neben solchen Sonderfällen rücken aber auch Allerweltsvögel ins Blickfeld der Forscher. Auch Wolfgang Fiedlers besondere Freunde, die Stockenten vom Bodensee.
Also für mich war das Aha-Erlebnis eigentlich, dass wir Enten an der Hafenmole mit Sender versehen haben, die sich von den Leuten mit Brot füttern lassen, wo man denkt, die verbringen ihr Leben dort und lassen sich da durchfüttern. Und solche Enten sind dann plötzlich zum Brüten nach Litauen geflogen. Und das war schon ganz überraschend. Ich habe dann in den Ringfunden nachgeguckt und gesehen, da gibt es mehr Hinweise darauf, dass das so ist. Und so sind wir dann dahinter gekommen, dass da offensichtlich eine recht komplexe Mixtur von verschiedenen Zugstrategien bei den Stockenten am Bodensee vorherrscht. Und die würden wir gern verstehen. Unser Rekordhalter ist bis kurz vor St. Petersburg geflogen zur Brut. Etliche in den baltischen Staaten, vor allem in Litauen auch, in Nordostpolen, in den dortigen Seengebieten. Und das ist auch nicht jedes Jahr gleich. Also die Weibchen scheinen eher von Jahr zu Jahr ähnliche Dinge zu machen, aber die Männchen treffen sozusagen jeden Winter ein neues Weibchen und machen es dann davon abhängig, wo sie hinfliegt, da fliegen sie dann auch hin. Je nachdem, wen er getroffen hat, kann er dann mal nach Litauen fliegen und mal eben vielleicht eher nach Norddeutschland oder so.
Die Satellitentelemetrie hat unser Wissen über das Verhalten der Vogelarten enorm bereichert. Wir wissen jetzt viel mehr über die Zugwege, aber auch über die Gefahren, die Zugvögeln unterwegs drohen. Tausende Störche sterben beispielsweise jährlich den Stromtod an ungesicherten Mittelspannungsmasten, obwohl gesetzliche Vorschriften das eigentlich verhindern sollten.
Die Besenderung hat aber noch einen weiteren Effekt. Einzelne Tierindividuen bekommen ein Gesicht. Die Störche, Prinzesschen und Sosu, Captain Cook aus Franken, Schreiadler Martha aus der Uckermark, ihnen allen konnte und kann man im Internet folgen, in Blogs, auf Karten und mit Hilfe spezieller Apps. Mit ihnen zusammen kann man sich in die Ferne begeben und im Internet die Weltgegenden, in denen sie sich aufhalten, genau unter die Lupe nehmen. All diese Vögel sind moderne Nachfahren des Gänserichs Martin und der Leitgans Akka aus Selma Lagerlöfs Kinderbuch Nils Holgersson.
»Es ist mir noch nie so gut gegangen wie hier bei euch«, beteuert Nils Holgersson und bittet die Gänse, ihn nach Lappland mitzunehmen. Innige Freundschaften entwickeln sich auf dieser Reise. Liebe zu den Tieren und der Natur, Entsetzen über Umweltzerstörung und die Grausamkeit mancher Menschen. Zum Abschied gibt Akka dem Kind einen Herzenswunsch mit auf den Weg.
Wenn du etwas Gutes gelernt hast, Däumling, dann bist du vielleicht jetzt nicht mehr der Ansicht, dass die Menschen allein auf der Welt herrschen sollten. Solange ich lebe, bin ich nun beständig verfolgt und gejagt worden. Es wäre eine Wohltat, wenn sich für solche Geschöpfe wie wir sind auch eine richtige Freistatt fände.
Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Christiane Seiler. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Xenia Tilling, Axel Wostri und Clemens Nicol. Technik Daniela Röder. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast. Und überall, wo es Podcasts gibt.